From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident
Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere herzlichen Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliff und Linda McJets an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Der Morgen erwachet«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Octaviano Tenorio, der bei dieser Konferenz aus seinem Amt als 70er entlassen wurde. Anschließend singt der Chor »Sprachst du dein Gebet?« Nach dem Lied haben wir das Vergnügen von Elder Robert D. Hales und von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Im Anschluss daran hören wir von Bruder Russell T. Asketherbe, dem Präsidenten der Sonntagsschule.
Breaking the world is awaking, the clouds of night. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein können, um die Botschaften hören können, die deine Knechte für diesen Anlass vorbereitet haben. Bitte segne einen jeden, der bei dieser Versammlung nun mitwirkt. Bitte hilf uns, willens zu sein, zuzuhören, unser Zeugnis zu stärken und dann weiterhin Freude an den Worten deines Sohnes zu finden und weiter voranzugehen und bis ans Ende auszuharren. Mögen wir lernen, dich zu verehren. Im Namen Jesu Christi mit reinen Händen und einem reinen Herzen. Und mögen wir auch Gelegenheit suchen, deinen heiligen Tempel zu besuchen, so oft es nur möglich ist. Und heilige Bündnisse mit dir einzugehen, damit du uns und unseren Vorfahren gestattest, in deine Gegenwart zurückzukehren. Bitte segne unseren Propheten Thomas S. Monson, gewähre ihm Gesundheit und Inspiration, damit er uns in unserem Leben weiterführen kann. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Did you think to pray? What does it mean to be a Christian?
Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Ein Christ glaubt an den Herrn Jesus Christus. Daran, dass dieser buchstäblich der Sohn Gottes ist, der von seinem Vater gesandt wurde, um durch den höchsten Akt der Liebe, Sühnopfer genannt, für unsere Sünden zu leiden. Ein Christ glaubt, dass man dank der Gnade Gott Vaters und seines Sohnes Jesus Christus umkehren, anderen vergeben, die Gebote halten und ewiges Leben ererben kann. Das Wort Christ verdeutlicht, dass wir den Namen Christi auf uns nehmen. Dies geschieht, indem wir uns taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes durch das Händeauflegen derer empfangen, die Gottes Priestertumsvollmacht innehaben. Ein Christ weiß, dass die Propheten Gottes durch alle Zeitalter hindurch Jesus Christus bezeugt haben. Genau dieser Jesus erschien an der Seite des himmlischen Vaters 1820 dem Propheten Joseph Smith und stellte das Evangelium und die Organisation seiner ursprünglichen Kirche wieder her. Durch die Heiligen Schriften und das Zeugnis von Joseph Smith wissen wir, dass Gott, unser Vater im Himmel, einen verherrlichten und vervollkommneten Körper aus Fleisch und Gebein hat. Jesus Christus ist sein einzig gezeugter Sohn im Fleisch. Der Heilige Geist ist eine Gestalt aus Geist und seine Aufgabe besteht darin, vom Vater und vom Sohn Zeugnis abzulegen. Die Gottheit besteht aus drei getrennten und eigenständigen Wesen, die eins sind in ihrer Absicht. Mit diesen Lehren als Grundlage unseres Glaubens kann es da den geringsten Zweifel oder Streit darüber geben, dass wir Mormonen Christen sind? Doch für jeden Christen bleibt eine einfache Frage. Was für Christen sind wir? In anderen Worten, wo stehen wir in unserem Bemühen, Christus nachzufolgen? Denken wir gemeinsam über dieses Erlebnis zweier jünger Christi nach. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. In der Schrift heißt es, da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Christen von heute können wir ebenfalls unmittelbar, sofort und bestimmt handeln, so wie es Petrus und Andreas getan haben. Sie ließen ihre Netze liegen und folgten ihm. Auch wir sind dazu berufen, unsere Netze liegen zu lassen, weltliche Gewohnheiten, Bräuche und Traditionen abzulegen. Auch sind wir aufgerufen, von unseren Sünden abzulassen. Jesus rief die Volksmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir auf alles verzichten, was ungöttlich ist, dann beginnen wir mit der Umkehr. Durch sie kommt ein mächtiger Herzenswandel zustande, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun. Dieser Wandel, Bekehrung genannt, ist nur dank des Heilands möglich. Jesus hat verheißen, wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Und meine Gnade ist ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir demütigen. Denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen. Ende des Zitats. Wenn wir in Christus erneuert werden, dann ändert sich unser natürliches Wesen und wir wollen nicht mehr so sein wie vorher. Und dennoch werden treue Christen immer wieder damit gesegnet, dass sie Schwierigkeiten und Enttäuschungen durchmachen. Wenn diese läuternden Herausforderungen auftreten, sind wir vielleicht versucht, in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Nach der Kreuzung des Heilands erschien dieser den Frauen und sagte, dass die Brüder ihn in Galiläa finden würden. Als Petrus, der dienstälteste Apostel, nach Galiläa zurückkehrte, wandte er sich auch wieder dem zu, was er kannte, dem, was er gewohnt war. Ich gehe fischen, sagte er, und nahm einige Jünger mit. Tatsächlich fischten Petrus und seine Freunde die ganze Nacht, aber sie fingen keinen einzigen Fisch. Am nächsten Morgen erschien Jesus am Ufer und rief ihnen übers Wasser zu, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Johannes erkannte sofort die Stimme des Heilands. Und Petrus sprang augenblicklich ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die Jünger, die im Boot zurückblieben, folgten den Anweisungen des Herrn und erkannten schnell, dass ihre Netze auf wundersame Weise zum Bersten gefüllt waren. Wenn Sie ein Christ sind, der in alte, weniger gewissenhafte Gewohnheiten zurückgefallen ist, können Sie sich an Petrus ein Beispiel nehmen. Zögern Sie nicht. Hören und erkennen Sie die Stimme des Meisters, die Sie ruft. Kehren Sie dann sogleich zu ihm zurück und empfangen Sie erneut seinen reichen Segen. Als die Jünger zurück ans Ufer kamen, sahen sie, dass schon Fisch und Brot vorbereitet waren. Kommt her und esst, sprach Jesus zu ihnen. Als er sie speiste, fragte er Petrus dreimal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Als Petrus dies bejahte, bat ihn Jesus eindringlich, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dies ist der Aufruf Christi an jeden Christen auch heute. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Mach das Evangelium bei Jung und Alt gleichermaßen bekannt. Richte sie auf, segne sie, tröste sie, ermutige sie und erbaue sie. Insbesondere diejenigen, die anders denken und glauben als wir. Wir weiden seine Lämmer bei uns zu Hause. Durch die Art und Weise, wie wir das Evangelium leben. Wir halten die Gebote, beten, studieren die Heiligen Schriften und lieben andere so, wie er es vorgemacht hat. Wir weiden seine Schafe in der Kirche, wenn wir im Priestertumskollegium und in den Hilfsorganisationen mitarbeiten. Auch weiden wir seine Schafe überall, indem wir wahrhaft christliche Nachbarn sind und uns in wahrer Religion üben, indem wir die Witwen, die Waisen, die Armen und alle, die Hilfe benötigen, besuchen und sie unterstützen. Vielen erscheint der Aufruf, Christ zu sein, als schwierig, bisweilen vielleicht sogar überwältigend. Aber wir brauchen uns nicht fürchten oder unzulänglich fühlen. Der Heiland hat verheißen, dass er uns für sein Werk befähigen wird. Folgt mir nach, sagt er. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wenn wir ihm folgen, beschenkt er uns mit Gaben, Talenten und der Kraft, seinen Willen zu tun, über uns hinauszuwachsen und mehr zu leisten als je zuvor. Dazu gehört vielleicht, dem Nachbarn das Evangelium zu erklären, die geistig Verirrten zu retten, eine Vollzeitmission zu erfüllen, im Tempel zu arbeiten, ein behindertes Kind zu erziehen, die verloren gegangenen lieb zu haben, einem kranken Gefährten zur Seite zu stehen, Missverständnisse zu ertragen oder Bedrängnisse zu erleiden. Dazu gehört, uns bereit zu machen, wenn sein Ruf erschallt, indem wir sagen, ich gehe, wohin du mich heißt. Ich rede, was du mich heißt, reden. Ich tue, was du mich heißt, tun. Und wie du willst, so will ich sein. Wir folgen Jesus Christus nach, wenn wir so sind, wie der Vater im Himmel es möchte. Ich bezeuge, dass er uns beständig aufruft, ihm zu folgen. wenn sie gerade erst lernen, was es für Heilige der letzten Tage bedeutet, Christ zu sein, oder wenn sie sich nicht umfassend in der Kirche beteiligt haben, jetzt dem Herrn aber wieder nachfolgen möchten, haben sie keine Angst. Die ersten Jünger Christi waren alles neue Mitglieder der Kirche, gerade erst zu seinem Evangelium bekehrt. Jesus belehrte geduldig einen jeden. Er half ihnen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Er nannte sie seine Freunde und legte sein Leben für sie nieder. Und er hat das Gleiche auch schon für sie und für mich getan. Ich bezeuge nochmals, dass wir durch seine unbegrenzte Liebe und Gnade zu immer besseren Christen werden können. Bedenken Sie die folgenden christlichen Eigenschaften. Was machen wir, um sie in uns zu verstärken? Christliche Nächstenliebe. Der Heiland schätzte jeden Einzelnen. Er war freundlich, hatte Mitgefühl für alle und verließ die 99, um das eine Schaf zu finden, denn für ihn sind sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt. Christlicher Glaube. Trotz Versuchungen, Prüfungen und Verfolgungen vertraute der Heiland unserem Vater im Himmel und entschied sich, seinen Geboten treu und gehorsam zu sein. Christliche Opferbereitschaft. Sein ganzes Leben lang gab der Herr von seiner Zeit und seiner Kraft. Letztendlich gab er durch das Sühnopfer sogar sich selbst, damit alle Kinder Gottes auferstehen und das ewige Leben ererben können. Christliche Fürsorge. Wie der barmherzige Samariter rettete der Herr beständig die Menschen, die um ihn waren. Er hatte sie lieb und kümmerte sich um sie, ungeachtet ihrer Kultur, ihres Glaubens oder ihrer Umstände. Christlicher Dienst am Nächsten, ob er am Brunnen Wasser schöpfte, Fisch zubereitete oder staubige Füße wusch. Der Heiland brachte seine Zeit damit zu, anderen zu dienen. Er richtete die Müden auf und stärkte die Schwachen. Christliche Geduld. In seinen Sorgen und Leiden harrte der Heiland auf seinen Vater. Voller Geduld mit uns harrt er auch darauf, dass wir zu uns kommen und dann nach Hause, zu ihm. Christlicher Friede. Während seines ganzen Wirkens warb er für Verständnis und trat er für Frieden ein. Besonders unter seinen Jüngern verbreitete er, dass Christen nicht mit anderen Christen streiten dürfen, trotz unterschiedlicher Auffassungen. Christliche Vergebungsbereitschaft. Er trug uns auf, diejenigen zu segnen, die uns fluchen, und zeigte uns, wie das geht, als er um Vergebung für diejenigen betete, die ihn kreuzigten. Christliche Bekehrung. Wie Petrus und Andreas erkennen viele die Wahrheit des Evangeliums, sobald sie es hören. Sie sind sogleich bekehrt. Bei anderen dauert es möglicherweise etwas länger. In einer Offenbarung, die durch Joseph Smith ergangen ist, lehrte der Heiland, was von Gott ist, das ist Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Den vollkommenen Tag unserer Bekehrung. Jesus Christus ist das Licht und der Erlöser der Welt, der Geist der Wahrheit. Christliches Ausharren bis ans Ende. Es verging kein Tag, an dem der Heiland nicht den Willen seines Vaters tat. Er lebte vielmehr rechtschaffen, gütig, barmherzig und wahrhaftig bis ans Ende seines irdischen Daseins. Dies sind einige der Eigenschaften derjenigen, die die Stimme des Heilands hören und beachten. Als einer seiner besonderen Zeugen auf der Erde gebe ich im Geiste Christi mein Zeugnis, dass er ihnen heute zuruft, komm und folge mir nach. Kommen Sie und folgen Sie dem Pfad, der zu ewigem Glück, ewiger Freude und immerwährendem Leben im Reich unseres himmlischen Vaters führt. Im Namen Jesu Christi, unseres Heilands und Erlösers. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Danke, Elder Hales. Wir haben Sie lieb. Der Herr offenbarte dem Propheten Joseph Smith die erhabene Lehre über die heilige Handlung Taufe. Diese Erkenntnis wurde gegeben, als andere christliche Kirchen lehrten, dass das Schicksal der Seele unwiderruflich und auf ewig durch den Tod bestimmt werde. Sie lehrten, dass diejenigen, die getauft waren, mit endloser Freude belohnt würden, während alle anderen ewige Qualen erleiden müssten, ohne Hoffnung darauf, jemals erlöst zu werden. Die Offenbarung des Herrn, dass die Taufe mit rechtmäßiger Priestertumsvollmacht stellvertretend für die Toten vollzogen werden konnte, bestätigte die Richtigkeit der Aussage, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Durch die stellvertretende Taufe wird allen würdigen Verstorbenen, die diese notwendige heilige Handlung auf Erden nicht erhalten haben, diese gnädig angeboten. Diese herrliche Lehre zeugt ebenfalls von der allumfassenden Natur des Sühnopfers Jesu Christi. Er ermöglichte jeder umkehrbereiten Seele die Errettung. Sein Sühnopfer besiegte den Tod. Und er gewährt würdigen Verstorbenen sämtliche errettenden Verordnungen durch Stellvertreter zu empfangen. Joseph Smith schrieb vor über 150 Jahren in einem Brief, die Heiligen dürfen sich für ihre verstorbenen Anverwandten taufen lassen, die das Evangelium im Geist empfangen haben, vermittels derjenigen, die den Auftrag haben, es ihnen zu predigen. Diejenigen Heiligen, die diese Lehre zu Lasten ihrer verstorbenen Angehörigen vernachlässigen, gefährden damit ihre eigene Errettung. Der Prophet Elia übergab Joseph Smith im Kirtland-Tempel die Schlüssel für die stellvertretende Arbeit, um die Verheißung des Herrn zu erfüllen, dass er die Verheißungen, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen wird und das Herz der Kinder sich ihren Vätern zuwenden wird. Weitere Offenbarungen, die Joseph Smith und die Propheten nach ihm empfingen, haben Verständnis und Grundlagen sowohl für die Tempelarbeit geschaffen als auch für die Genealogie, die diese stützt. Seit Joseph Smith hat jeder Prophet die zwingende Notwendigkeit betont, dafür zu sorgen, dass wir und unsere verstorbenen Vorfahren alle heiligen Handlungen empfangen. Die Arbeit im Tempel und in der Genealogie ist eine Arbeit, die aus zwei Teilen besteht. Sie sind so miteinander verbunden wie die Verordnungen Taufe und Gabe des Heiligen Geistes. Einige Mitglieder können aufgrund ihrer Gesundheit oder der Entfernung zum Tempel vielleicht nicht beides tun. Präsident Howard W. Hunter hat gesagt, wir müssen im Tempel die heiligen Handlungen des Priestertums vollziehen, die für unsere eigene Erhöhung notwendig sind. Dann müssen wir die heiligen Handlungen für diejenigen vollziehen, die nicht die Möglichkeit gehabt haben, hier auf der Erde das Evangelium anzunehmen. Das geschieht in zwei Schritten. Zuerst müssen wir Genealogie betreiben, um die Namen unserer Vorfahren ausfindig zu machen. Und dann müssen wir für sie die heiligen Handlungen des Tempels vollziehen, damit ihnen die gleichen Möglichkeiten offenstehen wie den Lebenden. Es gibt allerdings in der Kirche viele Mitglieder, denen es kaum möglich ist, in den Tempel zu gehen. Sie tun aber alles, was sie können. Sie betreiben Ahnenforschung und tragen dazu bei, dass für ihre Vorfahren die heiligen Handlungen des Tempels von anderen Mitgliedern vollzogen werden können. Andererseits gibt es aber auch Mitglieder, die zwar häufig in den Tempel gehen, aber kaum Ahnenforschung betreiben. Auch wenn sie durch ihren Tempelbesuch anderen helfen, so entgehen ihnen doch die Segnungen, die allen Menschen zuteil werden, die nach ihren verstorbenen Vorfahren forschen, so wie es die Propheten der letzten Tage angewiesen haben. Mir ist bewusst geworden, dass die Mitglieder die Genealogie betreiben und anschließend die heiligen Handlungen im Tempel für diejenigen vollziehen, deren Namen sie ausfindig gemacht haben, den ganzen Segen empfangen und daher mehr Freude empfinden. Der Vater im Himmel möchte, dass ein jeder von uns beide Teile des Segens dieser wichtigen, stellvertretenden Arbeit empfängt. Er hat andere dahin geführt, dass sie uns zeigen, wie man sich dafür bereit macht. Es liegt an Ihnen und an mir, diese Segnungen in Anspruch zu nehmen. Immer wenn Sie im Tempel arbeiten, nutzen Sie Ihre Zeit gut. Wenn Sie jedoch stellvertretend für einen Ihrer Vorfahren heilige Handlungen empfangen, wird die Zeit im Tempel besonders heilig und Sie empfangen noch größere Segnungen. Die erste Präsidentschaft hat gesagt, wir haben in erster Linie die Pflicht, nach unseren eigenen Vorfahren zu forschen und ihre Identität zu bestimmen. Wollt ihr jungen Leute wissen, wie ihr den Einfluss des Widersachers in eurem Leben zusätzlich ganz sicher unterbinden könnt? Vertieft euch in die Suche nach euren Vorfahren, bereitet ihre Namen für die stellvertretend vollzogenen heiligen Handlungen des Tempels vor. Geht dann als Stellvertreter in den Tempel, um für sie die Verordnungen, Taufe und Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Wenn ihr älter werdet, könnt ihr auch die anderen Verordnungen für sie empfangen. Ich denke, es gibt für euch keinen besseren Schutz vor dem Einfluss des Widersachers im Leben. In der Russland-Mission Rostow wurden die Jugendlichen aufgefordert, 2000 Namen zu indexieren und dann mindestens einen Namen aus ihrer Familie für die heiligen Handlungen des Tempels bereitzumachen. Wer dieses Ziel erreicht hatte, wurde zu einer langen Reise zum neuen Kiew-Tempel in der Ukraine eingeladen. Ein Jugendlicher berichtete, was er erlebt hat. Ich habe viel Zeit mit Computerspielen verbracht. Als ich mit dem Indexieren begann, hatte ich keine Zeit mehr zum Spielen. Zuerst dachte ich, oh nein, was ist denn jetzt los? Als dieses Projekt vorbei war, hatte ich sogar das Interesse an Computerspielen verloren. Genealogie ist etwas, was wir hier auf der Erde machen können und was dann im Himmel erhalten bleibt. Viele treue Mitglieder der Kirche haben ihren Stammbaum erforscht und halten in Family Search mit einer Reservierung die heiligen Handlungen zurück, damit sie von ihrer eigenen Familie stellvertretend vollzogen werden können. Die Reservierung von Namen soll es Mitgliedern ermöglichen, die heiligen Handlungen für Vorfahren und Nebenlinien in einem überschaubaren Zeitraum zu vollziehen. Im Moment sind 12 Millionen Namen und damit einhergehend viele Millionen heilige Handlungen reserviert. Viele Namen sind seit Jahren reserviert. Vorfahren, deren Namen gefunden wurden, sind zweifellos gespannt und freuen sich, wenn ihr Name für heilige Handlungen des Tempels freigegeben wird. Sie sind jedoch wohl nicht ganz so glücklich, wenn sie weiterhin darauf warten müssen, dass die heiligen Handlungen auch wirklich vollzogen werden. Wir empfehlen denjenigen, die viele Namen reserviert haben, diese weiterzugeben, damit Verwandte oder die Gemeinde und der Pfahl ihnen helfen können, diese Arbeit abzuschließen. Dafür können Sie Mitgliedern in der Gemeinde oder im Pfahl, die mithelfen wollen, Tempelkarten geben. Sie können die Namen über Family Search auch direkt beim Tempel einreichen. Diese zweite Möglichkeit nutzt Cindy Blevins aus Casper in Wyoming seit Jahren. Schwester Blevins hat sich als Jugendliche taufen lassen und war damals die einzige in ihrer Familie, die sich der Kirche angeschlossen hat. Sie hat eine Unmenge an genealogischer Arbeit geleistet. Aber es gibt viel zu viele Namen für sie und ihre unmittelbaren Angehörigen zu bearbeiten. Deshalb hat Schwester Blevins die Namen im Tempel eingereicht, wo diese, wie sie sagt, oft innerhalb weniger Wochen bearbeitet werden. Und zwar meistens in den beiden Tempeln, die ihrem Wohnort am nächsten sind. Sie sagt, ihr gefalle die Vorstellung, dass Freunde und Nachbarn aus ihrer Gemeinde und ihrem Pfahl mithelfen, die Arbeit für ihre Vorfahren zu erledigen. Dafür ist sie ihnen sehr dankbar. Meine liebe Frau Janine hat gern Genealogie betrieben. Als unsere Kinder noch klein waren, wechselte sie sich mit Freundinnen bei der Betreuung der Kinder ab, sodass sie alle paar Wochen einige Stunden Zeit hatte, unsere Familienlinien zu erforschen. Es war eigentlich meine Familienlinie sogar. Nachdem unser jüngstes Kind aus dem Haus war, schrieb sie in ihr Tagebuch: Ich habe gerade eine Entscheidung getroffen und ich möchte aufstehen und sie lauthals verkünden. Aus Mikes altem Kinderzimmer ist jetzt mein Arbeitszimmer für Genealogie geworden. Es ist gut dafür ausgestattet, die Urkunden zu ordnen und zu bearbeiten. Ich konzentriere mich jetzt in meinem Leben auf die so wichtige Familienforschung und die Einreichung der Namen im Tempel. Ich freue mich so sehr und kann es kaum erwarten, damit anzufangen. Ein andermal schrieb sie: Das Wunder geschah für mich in Mel Olsons Genealogiebüro, wo er mir einen Ausdruck aller bekannten Ahnentafeln meiner Vorfahren überreichte, die den aktuellen Computeraufzeichnungen entnommen waren, die bei der Genealogischen Gesellschaft eingereicht worden waren. Sie entstammten größtenteils den Aufzeichnungen aus dem Vier-Generationen-Programm, zu dem die Kirche vor vielen Jahren aufgerufen hatte. Ich fühlte mich überfordert bei dem Gedanken an die gewaltige Aufgabe, alle Forschungsunterlagen über meine Vorfahren von Familienorganisationen sammeln und sie alle für die erste computergestützte Einreichung in das Genealogieprogramm auf dem Computer eingeben zu müssen. Und da waren sie alle. Wie schön. Sie lagen schön geordnet und mit einem Laserdrucker gedruckt auf dem Schreibtisch vor mir. Ich war völlig begeistert und so überwältigt, dass ich einfach nur wie benommen dasaß und dann vor Freude anfing zu weinen. So glücklich war ich. Für jemanden, der 30 Jahre lang hartnäckig und gewissenhaft geforscht hat, ist die Erfassung all dieser Aufzeichnungen am Computer wirklich aufregend. Und wenn ich erst an die hunderttausende Menschen denke, die jetzt oder in naher Zukunft die ganzen Volkszählungen und privaten Forschungsdisketten in den Computer eingeben werden, da bin ich richtig begeistert. Dies ist wirklich das Werk des Herrn und er leitet es. Ich hab dich lieb, Janine. Ich habe genug von den Früchten dieser erhabenen Arbeit gekostet, um zu wissen, dass wir durch die Schlüssel die Elia dem Propheten Joseph Smith wiederhergestellt hat, im Herzen vereint werden können und an jeder von uns mit seinen Vorfahren, die auf unsere Hilfe warten, verbunden werden kann. Durch unsere Arbeit in heiligen Tempeln hier auf Erden und mit der Vollmacht, die der Heiland übertragen hat, empfangen unsere Ahnen die errettenden heiligen Handlungen, durch die sie auf ewig glücklich sein können. In der Vergangenheit haben sich Einzelne aus tiefer Überzeugung von der Heiligkeit der Arbeit tapfer einer Herausforderung gestellt, die ihnen vorkam, als müssten sie allein alles Getreide in Nebraska ernten. Heute sind viele große Mähdrescher am Werk. Gemeinsam können und werden wir die erforderliche Arbeit bewältigen. Ich bezeuge, dass der Geist des Elia vielen Kindern des himmlischen Vaters in aller Welt das Herz berührt, damit die Arbeit für die Verstorbenen in einem nie dagewesenen Tempo beschleunigt wird. Aber was ist mit Ihnen? Haben Sie wegen der Arbeit für Ihre Vorfahren gebetet? Lassen Sie alles liegen, worauf es in Ihrem Leben eigentlich nicht ankommt. Entschließen Sie sich, etwas von ewiger Tragweite zu unternehmen. Vielleicht hatten Sie schon das Gefühl, Sie sollten nach Ihren Vorfahren suchen, dann aber gedacht, Sie seien ja kein Genealoge. Haben Sie erkannt, dass man keiner mehr sein muss? Alles beginnt mit Liebe und dem aufrichtigen Wunsch, denen zu helfen, die jenseits des Schleiers sind und sich nicht selbst helfen können. Sehen Sie sich um. Es gibt jemanden in Ihrer Umgebung, der Ihnen zum Erfolg verhelfen kann. Diese Arbeit ist ein geistiges Werk, eine gewaltige, gemeinsame Leistung auf beiden Seiten des Schleiers, bei der in beiden Richtungen mitgeholfen wird. Wo immer Sie auf der Welt auch sind, können Sie durch Gebet, Glauben, Entschlossenheit, Fleiß und ein wenig Opferbereitschaft einen gewaltigen Beitrag leisten. Fangen Sie jetzt damit an. Ich verheiße Ihnen, dass der Herr Ihnen helfen wird, einen Weg zu finden. Und dadurch werden Sie sich großartig fühlen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In diesem Sommer erschien im Leahona ein kurzer Artikel, den ich verfasst hatte. Mein Sohn schrieb mir in einer E-Mail, Papa, gib uns doch bitte vorher Bescheid, wenn ein Artikel von dir herauskommt. Ich antwortete, ich wollte nur testen, ob ihr die Zeitschriften der Kirche lest. Er schrieb zurück, seine 10-jährige Tochter hätte diesen Test bestanden. Sie holte den Leahona aus dem Briefkasten, schrieb er, ging ins Haus und las ihn. Dann kam sie in unser Zimmer und zeigte uns seinen Artikel. Meine Enkeltochter las den Leahona, weil sie etwas lernen wollte. Sie handelte selbstständig, indem sie ihre Entscheidungsfreiheit ausübte. Vor kurzem hatte die erste Präsidentschaft neue Lernhilfen für Jugendliche genehmigt, die dem natürlichen Wunsch junger Leute entgegenkommen, das Evangelium zu lernen und zu leben und anderen davon zu erzählen. Diese neuen Hilfen kann man sich jetzt schon im Internet ansehen. Im Januar werden wir sie dann im Unterricht verwenden. Wenn der Erretter lehrte, stand die Entscheidungsfreiheit des Lernenden an erster Stelle. Er zeigte uns nicht nur, was wir lernen sollen, sondern auch, wie wir lehren sollen. Er stellte die Bedürfnisse des Lernenden in den Mittelpunkt. Er half dem Einzelnen, die Wahrheit für sich selbst herauszufinden. Er hörte sich stets dessen Fragen an. Die neuen Lernhilfen werden dazu beitragen, dass wir alle in der Familie und im Unterricht besser auf die Weise des Erretters lernen und lehren. Dabei nehmen wir seine Einladung an, komm und folge mir nach, wie Ada Hales gerade so schön beschrieben hatte. Als diese neuen Lernhilfen ausgearbeitet wurden, habe ich beobachtet, wie Führungsbeamte und Lehrkräfte der Hilfsorganisationen und des Seminars sich mit Eltern berieten, um auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Ich habe erlebt, wie junge Damen in ihren Klassen, junge Männer in ihren Kollegien des aaronischen Priestertums und Jugendliche in der Sonntagsschule lernten, ihre Entscheidungsfreiheit auszuüben und selbstständig zu handeln. Eine Sonntagsschullehrerin bei den Jugendlichen wollte wissen, wie sie zwei autistischen Jungen dabei helfen könne, ihre Entscheidungsfreiheit auszuüben und selbstständig zu handeln. Als ihre Schüler fragte, was sie denn gelernt hätten, befürchtete sie, diese beiden würden nicht antworten wollen. Doch das taten sie nicht. Der eine stand auf und wollte erzählen, was er gelernt hatte. Er bat seinen autistischen Mitschüler dann, ihm zu helfen. Als der erste nicht mehr weiterkam, stand sein Kamerad neben ihm und flüsterte ihm die Worte zu, so dass sein Freund ein Erfolgserlebnis hatte. Sie beide haben an diesem Tag etwas gelehrt. Sie haben gelehrt, was der Erretter lehrte. Sie haben aber auch gelehrt, wie der Erretter lehrte. Als der Erretter lehrte, tat er es aus Liebe zu dem Einzelnen, den er belehrte, so wie dieser Schüler es für seinen Freund tat. Wenn wir sein Wort auf seine Weise lernen und lehren, nehmen wir seine Einladung, komm und folge mir nach, an. Wir folgen ihm Schritt für Schritt. Mit jedem Schritt kommen wir dem Erretter näher. Wir wandeln uns. Der Herr wusste, dass geistiges Wachstum nicht auf einmal erfolgt. Es geschieht allmählich. Jedes Mal, wenn wir seine Einladung annehmen und uns entscheiden, ihm nachzufolgen, kommen wir auf dem Pfad zur vollständigen Bekehrung voran. Die Bekehrung ist das Ziel, das hinter allem Lernen und Lehren im Evangelium steht. Die Bekehrung ist kein einmaliges Ereignis. Es ist ein lebenslanges Streben danach, wieder Erretter zu werden. Elder Dallin H. Oaks hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht ausreicht, zu wissen. Uns zu bekehren erfordert, dass wir etwas tun und werden. Um die Bekehrung durch das Lernen zu fördern, muss man also andauernd etwas wissen, tun und werden. Ebenso muss man, um die Bekehrung durch das Lehren zu fördern, die wesentlichen Punkte der Lehre vermitteln, zum Handeln auffordern und die verheißenen Segnungen darlegen. Wenn wir wahre Lehre verkünden, helfen wir dem Lernenden zu wissen. Wenn wir andere zum Handeln auffordern, helfen wir ihnen, die Lehre anzuwenden und danach zu leben. Und wenn sich die vom Herrn verheißenen Segnungen einstellen, wandeln wir uns. Wie Alma können wir zu einem neuen Geschöpf werden. Die neuen Lernhilfen für Jugendliche sollen vor allem eines, den Jugendlichen helfen, sich zum Evangelium Jesu Christi zu bekehren. Neulich habe ich beobachtet, wie ein junger Mann in seiner Sonntagsschulklasse Wahrheit für sich selbst entdeckt hat. Als ich bemerkte, dass es ihm schwer fiel, das Sühnopfer mit seinem Leben in Verbindung zu bringen, fragte ich ihn, ob er schon einmal erlebt habe, wie ihm vergeben wurde. Er erwiderte, klar, zum Beispiel, als ich einem Jungen beim Fußball das Nasenbein gebrochen habe. Das habe ich nicht von ihm erwartet gehabt. Das tat mir sehr leid. Ich fragte mich, was ich tun musste, um mich besser zu fühlen. Also ging ich zu ihm nach Hause und bat ihn, mir zu verzeihen. Aber ich wusste, dass ich noch mehr tun musste, also habe ich gebetet. Da habe ich dann gespürt, dass auch der Vater im Himmel mir vergeben hatte. Das verbinde ich mit dem Sühnopfer. Als er dieses Erlebnis an dem Tag im Unterricht erzählte, las er Johannes 3, Vers 16 vor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und dann gab er Zeugnis von der Macht des Sühnopfers. Diese Lehre war für ihn kein abstraktes Konzept mehr. Sie wurde Teil seines Lebens, weil er sich eine Frage gestellt und sich dann entschieden hatte, seine Entscheidungsfreiheit auszuüben und zu handeln. Dieser junge Mann war im Begriff, sich vollständiger zu bekehren, und ebenso waren es seine Mitschüler. Sie setzten sich beim Schriftstudium mit einer wesentlichen Lehre auseinander. Sie bezogen die heiligen Worte auf ihr Leben und gaben dann von den Segnungen Zeugnis, die sie erhalten hatten, weil sie nach der Lehre gelebt hatten. Wenn wir das Evangelium Jesu Christi lehren, stellen wir die Heiligen Schriften und die Worte der neuzeitlichen Propheten in den Mittelpunkt. Wir stützen uns auf diese heiligen Worte, um den Glauben des Einzelnen zu stärken und ihm dabei zu helfen, ein Zeugnis zu erlangen und sich vollständig zu bekehren. Die neuen Lernhilfen für Jugendliche werden jedem, der sie nutzt, helfen, das Wort Gottes zu verstehen und danach zu leben. Als ich einmal zu den Mitgliedern in Costa Rica sprach, hielt ich eine Ausgabe der Anleitung Lehren die größte Berufung hoch und fragte, wie viele von ihnen haben eins hiervon. Fast jeder hob die Hand. Mit einem Lächeln fügte ich hinzu, und ich wette, sie lesen jeden Tag darin. Zu meiner Überraschung meldete sich eine Schwester, denn sie las jeden Tag darin. Ich bat sie, das zu erläutern. Sie antwortete, ich lese jeden Morgen im Buch Mormon. Dann lese ich etwas in der Anleitung, Lehren die größte Berufung, damit ich meinen Kindern auf bestmögliche Weise vermitteln kann, was ich gerade gelernt habe. Sie wollte das Wort des Herrn auf seine Weise lernen und lehren, daher studierte sie sein Wort in den Schriften und las dann nach, wie sie es so weitergeben konnte, dass ihre Kinder sich vollständig bekehrten. Das Muster, wie man das Evangelium lernt und lehrt, fiel ihr nicht urplötzlich in den Schoß. Sie traf die Entscheidung, etwas zu tun. Und je mehr sie das tat, was sie als ihre Aufgabe erkannt hatte, desto mehr Kraft gab ihr der Herr, auf seinen Wegen zu wandeln. Manchmal kann der Pfad zur Bekehrung lang und beschwerlich sein. Mein Schwager war 50 Jahre lang weniger aktiv in der Kirche. Erst mit über 60 begann er, die Einladung des Erretters anzunehmen, zurückzukommen. Viele haben ihm auf diesem Weg geholfen. Ein Heimlehrer schickte ihm, denken Sie mal daran, 22 Jahre lang jeden Monat eine Postkarte. Doch er musste sich entscheiden, zurückkommen zu wollen. Er musste seine Entscheidungsfreiheit ausüben. Er musste den ersten Schritt machen und dann noch einen und noch einen. Jetzt sind er und seine Frau aneinander gesiegelt worden und er gehört einer Bischofschaft an. Vor kurzem zeigten wir ihm die Videos, die produziert wurden, um die Führungsbeamten und Lehrkräfte bei der Einführung der neuen Lernhilfen zu unterstützen. Nachdem er die Videos gesehen hatte, lehnte sich mein Schwager auf dem Stuhl zurück und sagte, etwas bewegt, hätte ich das gehabt, als ich jung war, wäre ich vielleicht nicht abgefallen. Vor einigen Wochen lernte ich einen jungen Mann kennen, der Probleme hat. Ich fragte ihn, ob er Mitglied der Kirche sei. Er erzählte mir, er sei Agnostiker, habe aber früher einmal mit der Kirche zu tun gehabt. Als ich ihm von meiner Berufung in der Sonntagsschule erzählte und dass ich bei der Generalkonferenz sprechen würde, entgegnete er, na, wenn Sie sprechen, werde ich mir diese Versammlung ansehen. Ich hoffe, er schaut heute zu. Ich weiß, wenn er zuschaut, dann hat er etwas gelernt. Dieses Konferenzzentrum ist ein einzigartiger Ort, wo die Bekehrung durch Lernen und Lehren gefördert wird. Wenn wir nach den Grundsätzen leben, die von denen gelehrt werden, die wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen, dann lernen wir auf die Weise des Erretters. Wir kommen ihm einen Schritt näher. Zum Ende dieser Konferenz lade ich jeden, der mich hören kann, ein, diesen Schritt zu machen. Wie die Nephiten vor Alters können wir nach Hause gehen und über das nachdenken, was gesagt wurde, und den Vater im Namen Christi bitten, damit wir verstehen können. Wir möchten, dass alle jungen Leute es verstehen. Wir möchten, dass sie jeden Tag das Evangelium Jesu Christi lernen, lehren und danach leben. Das möchte der Herr für alle seine Kinder. Ob sie nun Kind, Jugendlicher oder Erwachsener sind, ich lade Sie ein, zu kommen und ihm nachzufolgen und auf seinen Spuren zu wandeln. Ich bezeuge, dass der Herr uns mit jedem Schritt, den wir machen, stärken wird. Er wird uns helfen, den Rest des Weges zu gehen. Wenn dann Hindernisse auftauchen, werden wir weitergehen. Wenn Zweifel aufkommen, werden wir weitergehen. Wir werden uns niemals abwenden, wir werden niemals abfallen. Ich bezeuge, dass Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus leben. Ich bezeuge, dass der Heiland uns wie einst in alter Zeit eindringlich bittet, zu ihm zu kommen. Wir alle können seine Einladung annehmen. Wir alle können sein Wort auf seine Weise lernen, lehren und leben, indem wir einen Schritt näher auf den Erretter zugehen. Dabei werden wir uns wahrhaftig bekehren. Im Namen Jesu Christi. Amen. Der Chor und alle Anwesenden singen nun das Lied Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied sprechen Elder Marcus B. Nash, Elder Daniel L. Johnson und Elder Don R. Clark von den 70ern zu uns. Ihnen folgt Elder David A. Bettner vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Not long ago,
vor kurzem haben wir mit einigen aus der Familie den Huayna Picchu bestiegen, einen hohen Gipfel in den peruanischen Anden direkt bei Machu Picchu, der alten Ruinenstadt der Inkas. Der Aufstieg ist sehr steil, die Aussicht ist atemberaubend, aber es tauchen auch unerwartet jähe Abhänge auf. Leider sind bereits einige Bergsteiger von dem steilen, schmalen Pfad abgestürzt und dabei umgekommen. Damit solche Unglücke nicht mehr passieren, wurden an der Bergflanke des Huayna Picchu starke Stahlseile am Felsen befestigt. Wir haben uns beim Aufstieg an diesen Seilen festgehalten und sind dadurch sicher zum Gipfel gelangt. Die Aussicht war einfach herrlich. Unsere irdische Reise ist wie der Pfad am Huayna Picchu. Ein steiler, beschwerlicher Aufstieg, den man nur mit der Hilfe des himmlischen Vaters vollenden kann. Deshalb hat er die Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums eingerichtet, durch die wir zum Heiland gelangen und an dessen errettender Macht teilhaben. Den ersten dieser Grundsätze, Glaube an den Herrn Jesus Christus, kann man mit den Stahlseilen am Huayna Picchu vergleichen. Mit starkem, fest im Fels unseres Erlösers verankertem Glauben können wir dem Weg des Evangeliums sicher folgen, alle irdischen Schwierigkeiten überwinden und in die herrliche Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren. Durch Glauben erfüllt sich alles. Glaube ist ein Grundsatz, der zu Werken führt und in dem Macht liegt. Glaube heißt nicht, dass man eine vollkommene Kenntnis von etwas hat. Wenn wir darum Glauben haben, so hoffen wir auf etwas, was man nicht sieht, was aber wahr ist. Glaube gibt uns Zuversicht, die wir unserer Erkenntnis verdanken und die uns zum Handeln bewegt, nämlich dem Beispiel des Heilands nachzueifern und gebeterfüllt seine Gebote zu halten, auch wenn wir Opfer bringen müssen oder Prüfungen durchleben. Durch Glauben empfangen wir die Macht des Herrn, die sich unter anderem in der Hoffnung äußert, dass Gutes vor uns liegt. Es geschehen Wunder, die unseren Glauben bestätigen, und Gott beschützt uns in geistigen und zeitlichen Belangen. Anne Rowley war eine Pionierin in den Anfangstagen der Kirche, an deren Leben deutlich wird, welch großen Einfluss Glaube auf uns haben kann. Schwester Rowley, eine Witwe aus England, brachte den Glauben auf, dem Ruf des Propheten zu folgen und nach Zion zu gehen. Sie gehörte der Handkarrenabteilung Willi an, die im Herbst 1856 in hohe Schneeverwehungen geriet. An einem bestimmten Punkt auf ihrem Weg waren ihre 7 Kinder buchstäblich im Begriff zu verhungern. Sie schrieb, es schmerzte mich, meine Kinder hungerten zu sehen. Die Nacht brach herein und wir hatten nichts fürs Abendessen. Ich bat Gott um Hilfe, wie ich es immer tat. Ich kniete nieder und erinnerte mich an 2 Hartkekse, die noch von der Überfahrt übrig waren. Sie waren nicht sehr groß und so hart, dass man sie nicht auseinanderbrechen konnte. Es war gewiss nicht genug für 8 Leute, aber 5 Brote und 2 Fische waren auch nicht genug für 5000 Menschen. Und trotzdem geschah ein Wunder und Jesus speiste sie alle. Also ist mit Gottes Hilfe doch nichts unmöglich. Ich suchte die Kekse heraus, legte sie in einen gusseisernen Topf, goss Wasser darüber und bat Gott, die Speise zu segnen. Dann legte ich den Deckel auf den Topf und stellte ihn auf die Kohlen. Als ich den Deckel kurze Zeit später herunternahm, war der Topf voller Essen. Ich kniete mit meiner Familie nieder und dankte Gott für seine Güte. An diesem Abend hatte meine Familie genug zu essen. Anne Rowley lebte das Evangelium, auch wenn sie dafür große Opfer bringen musste. Sie brauchte Hilfe und betete darum. Weil sie Glauben hatte, empfing sie Hoffnung und erhielt durch ein Wunder Essen für ihre Familie. Der Herr segnete sie außerdem mit der Fähigkeit, im Glauben bis ans Ende auszuharren, was für die Ewigkeit von Belang ist. Obwohl die Zukunft ungewiss war, fragte sie nicht danach, wie sie ihre Kinder am Tag darauf ernähren sollte. Sie vertraute vielmehr auf den Herrn und schritt mit Hoffnung voran. Das kommt auch in einem schönen Kirchenlied zum Ausdruck. Führ gütiges Licht mit deinem hellen Schein, o leite mich. Die Nacht ist dunkel und die Heimat fern. O führe mich. Ich will nicht fragend in die Zukunft sehen, nur Schritt für Schritt von dir geleitet gehen. Auch wir können solchen Glauben an den Herrn aufbringen und daran glauben und darauf vertrauen, dass Gott gütig und unveränderlich ist und uns gemäß unserer Umstände nach seinem Zeitplan mit seiner wundersamen Macht segnet. Wenn wir das tun, zeigt sich Gottes Hand in unserem Leben. Der Herr hat uns geboten, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr fähig seid, alle feurigen Pfeile der Schlechten auszulöschen. Der Satan möchte uns durch Zweifel, Furcht oder Sünde dazu verleiten, vom Glauben abzulassen und den Schutz zu verlieren, der damit einhergeht. Betrachten wir doch einmal kurz diese Anfechtungen gegen den Glauben im Einzelnen, damit wir die Versuchungen des Widersachers erkennen und ihnen keine Beachtung schenken. Erstens, wenn wir nicht an den Herrn und sein Evangelium glauben, leisten wir dem Geist des Herrn Widerstand. Der Herr hat ein einfaches Gegenmittel gegen Zweifel. König Benjamin verkündete, glaubt an Gott, glaubt daran, dass er ist und dass er alles erschaffen hat, sowohl im Himmel wie auf Erden. Glaubt daran, dass er alle Weisheit und alle Macht hat, sowohl im Himmel wie auf Erden. Glaubt daran, dass der Mensch nicht alles erfasst, was der Herr erfassen kann. Wenn ihr Glaube aufgrund von Unglauben oder Zweifeln ins Wanken gerät, denken Sie daran, dass selbst die Apostel in früherer Zeit den Herrn angefleht haben, stärke unseren Glauben. Behalten wir einmal im Hinterkopf, dass Glaube und Vernunft Hand in Hand gehen müssen, und vergleichen wir sie mit den beiden Tragflächen eines Flugzeugs. Beide sind notwendig, damit das Flugzeug in der Luft bleibt. Wenn aus Ihrer Sicht die Vernunft anscheinend im Widerspruch zum Glauben steht, dann halten Sie inne. Und bedenken Sie, dass unsere Perspektive sehr begrenzt ist im Vergleich zu der des Herrn. Legen Sie Ihren Glauben nicht ab. Sie würden ja während eines Fluges auch niemals eine Tragfläche vom Flugzeug abmontieren. Üben Sie stattdessen zu einem kleinen Teil Glauben aus und lassen Sie zu, dass die Hoffnung, die sich daraus ergibt, Ihrer Seele und Ihrem Verstand als Anker erweist. Deshalb wurde uns geboten, trachtet nach Wissen durch Studium und auch durch Glauben. Denken Sie daran, der Glaube geht dem Wunder voraus und bewirkt Wunder, für die wir im Augenblick gar keine Erklärung finden können. Sei es nun, dass aus zwei Keksen ein Topf voller Essen wird, oder dass man allen Widerständen zum Trotz im Glauben ausharrt. Zweitens, Furcht lenkt uns vom Glauben an den Heiland ab und untergräbt diesen. Der Apostel Petrus blickte in einer stürmischen Nacht zum Herrn und ging auf dem Wasser, bis er seinen Blick abwendete und sah, wie heftig der Wind war, Angst bekam und dann im stürmischen Wasser unterging. Er hätte weitergehen können, wenn er sich nicht gefürchtet hätte. Auch wir sollen uns nicht auf den heftigen Wind und die Wellen im Leben konzentrieren und uns davor fürchten. Der Herr fordert uns auf, blickt in jedem Gedanken auf mich. Zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. Drittens, Sünde schmälert den Einfluss des Geistes. Und ohne den Heiligen Geist haben wir nicht die geistige Widerstandskraft, am Glauben festzuhalten und ihn auszuüben. Wir können am besten Glauben ausüben, wenn wir weder die böse Gabe noch das, was unrein ist, anrühren und eifrig sind im Halten der Gebote, damit nicht unser Glaube uns versage und unsere Feinde über uns triumphieren. Wenn Ihr Leben von Sünde beschmutzt ist, fordere ich Sie auf, Glauben zur Umkehr auszuüben. Dann wird der Heiland Sie durch das Sühnopfer reinmachen und heilen. Brüder und Schwestern, der Herr erfüllt seine Verheißungen gemäß unserem Glauben und steht uns zur Seite, damit wir jede Schwierigkeit überwinden können. Das hat er für Ann Rowley getan und für sein Volk in allen Nationen, zu allen Zeiten und in allen Generationen. Weil er ein Gott der Wundertaten und unveränderlich ist, verleiht er uns außerdem gemäß unserem Glauben an ihn Hoffnung, Schutz und Macht. Wenn Sie beständig Glauben an den Herrn Jesus Christus ausüben, ist es wie mit den Stahlseilen auf dem Pfad am Huayna Picchu. Sie und Ihre Lieben sind dann fest verankert im Fels unseres Erlösers und in seiner unvergleichlichen errettenden Macht. Präsident Monson hat einmal gesagt, die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. Ich gebe Zeugnis von dieser erhabenen, hoffnungsvollen Wahrheit und fordere uns alle auf, beständig mit Glauben an den Herrn vorwärts zu streben und nicht zu zweifeln. Ich weiß, dass der Heiland lebt. Er ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens und belohnt diejenigen, die ihn eifrig suchen. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Diejenigen von uns, die sich haben taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, haben gelobt, dass sie willens sind, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen. Das heißt also, wir betrachten uns als Jünger des Herrn. Wir erneuern diesen Bund jede Woche, indem wir vom Abendmahl nehmen und zeigen durch unser Leben, dass wir ein Jünger sind. Was es heißt, ein Jünger zu sein, zeigte sich kürzlich bei einer Begebenheit in Mexiko. Für die Ortschaften im Norden Mexikos, wo viel Obst angebaut wird, war der Frühling sehr gut. Die Bäume standen in voller Blüte und es sah nach einer hervorragenden Ernte aus. Man plante bereits, Kredite zurückzuzahlen, wichtige Geräte und alte Obstgärten zu erneuern und auch persönlichen Ausgaben wie das Schulgeld für die Kinder zu bestreiten. Man schmiedete sogar Pläne für den Familienurlaub. Es herrschte eine optimistische Stimmung. Doch an einem Montagnachmittag, Ende März, zog ein winterlicher Sturm auf und es begann zu schneien. Es schneite bis ungefähr 3 Uhr morgens. Als die Wolken vorübergezogen waren, sank die Temperatur rapide. Die ganze Nacht lang und am frühen Morgen versuchte man alles, um zumindest einen Teil der Obsternte zu retten. Es war alles umsonst. Es war einfach zu kalt geworden und die Ernte war gänzlich erfroren. Dieses Jahr würde man kein Obst ernten und verkaufen können. Als der Dienstag anbrach, waren all die schönen Pläne, Erwartungen und Träume vom Tag zuvor zerschlagen. Die Frau von John Hatch, dem ersten Ratgeber der Präsidentschaft des Colonia Juarez Chihuahua Tempels, berichtete mir in einer E-Mail von diesem schrecklichen Dienstagmorgen. Ich zitiere daraus. John stand gegen 6.30 Uhr auf und fuhr zum Tempel, um zu sehen, ob wir die Session am Vormittag absagen sollten. Als er zurück war, meinte er, der Parkplatz und die Straßen seien frei. Also beschlossen wir, sie durchzuführen. Wir nahmen an, dass ein paar Arbeiter kommen würden, die keinen Obstgarten besitzen, und sie könnten wir alle in der Session mitarbeiten lassen. Wir waren zutiefst berührt, als einer nach dem anderen eintraf. Da waren sie nun. Sie hatten kein Auge zugemacht und wussten, dass ihre Ernte vernichtet war. Ich beobachtete sie in der Vorversammlung. Sie hatten große Mühe, wach zu bleiben. Sie hätten ja einen guten Grund gehabt, nicht zu kommen, aber sie waren alle da. An der Session nahmen 38 Personen teil, also eine volle Session. Der Vormittag war äußerst erbaulich und wir danken dem Vater im Himmel für all die guten Menschen, die ihre Pflicht erfüllen, was auch geschieht. Ich habe hier heute Morgen einen besonderen Geist verspürt. Sicher hat sich der Herr darüber gefreut, dass uns sein Haus wichtig ist und dass es nach unserem Empfinden gut war, an so einem schwierigen Morgen hier zu sein. Zitat Ende. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Und sie setzt sich nach wie vor fort sogar. Die meisten, die ihre Obsternte verloren hatten, besaßen noch ein wenig Land, wo sie andere Nutzpflanzen wie Chilischoten und Bohnen anbauen konnten, was zumindest ein wenig Geld einbringen würde. So konnten sie die Zeit bis zur Ernte im nächsten Jahr überstehen. Allerdings gab es auch einen Bruder mit einer jungen Familie, der kein weiteres Land besaß und einem Jahr ohne Einkommen entgegensah. Andere aus seinem Ort wussten um seine Not. Aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten besorgten sie etwas Land, bereiteten es mit ihren eigenen Geräten vor und kauften ihm Chili-Pflanzen, die er anbauen konnte. Ich kenne die Männer, von denen ich eben gesprochen habe. Da ich sie kenne, hat mich ihr Vorgehen nicht überrascht. Wer sie nicht kennt, stellt sich vermutlich zwei Fragen, die beide mit dem Wort weshalb beginnen. Weshalb kamen sie zum Tempel, um dort ihre Aufgaben zu erfüllen, nachdem sie die ganze Nacht wach geblieben waren, nur um feststellen zu müssen, dass sie den größten Teil ihres gesamten Jahreseinkommens verloren hatten? Weshalb setzten sie ihre nun knapp gewordenen und sehr kostbaren Mittel ein, um jemandem in seiner großen Not zu helfen, obwohl sie sich jetzt doch selbst in einer finanziellen Notlage befanden? Wenn Sie verstehen, was es heißt, ein Jünger Jesu Christi zu sein, kennen Sie die Antwort auf beide Fragen. Wenn man den Bund eingeht, ein Jünger Christi zu sein, beginnt damit ein lebenslanger Weg, der nicht immer einfach ist. Wenn wir von unseren Sünden umkehren und danach streben, so zu handeln, wie der Herr es möchte, und unserem Nächsten zu dienen, wie er es tun würde, werden wir ihm unweigerlich ähnlicher. Dass wir so werden wie er und eins mit ihm sind, ist unser höchstes Ziel und im Grunde genau das, was einen wahren Jünger ausmacht. Als der Erretter den amerikanischen Kontinent besuchte, fragte er seine Jünger, was für Männer sollt ihr sein? Er beantwortete seine Frage selbst, wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Wieder Erretter zu werden, ist nicht leicht. Besonders nicht in der Welt, in der wir leben. Nahezu jeden Tag stehen wir vor Hindernissen und Widrigkeiten. Dafür gibt es einen Grund, der ein wesentlicher Zweck des Erdenlebens ist. In Abraham 3,25 lesen wir, und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Zitat Ende. Diese Prüfungen oder Tests sind von unterschiedlicher Art und Intensität. Doch niemand verlässt dieses Erdenleben, ohne sie erlebt zu haben. Meist stellen wir uns unter einer Prüfung den Verlust der Ernte, Arbeitslosigkeit, den Tod eines geliebten Menschen, Krankheit, körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigungen, Armut oder den Verlust von Freunden vor. Doch selbst wenn wir scheinbar sinnvolle Ziele erreichen, birgt dies eine Gefahr, nämlich nutzlosen Stolz. Das heißt, uns ist die Anerkennung der Welt wichtiger als die des Himmels. Das kann der Fall sein bei weltlichem Ruhm, öffentlicher Anerkennung, besonderen körperlichen Fertigkeiten, künstlerischem oder sportlichem Talent, Erfolg oder Reichtum. Bei solchen Prüfungen geht es uns vielleicht so, wie Tevye es in dem Musical Anna Tefka zum Ausdruck bringt. Ich zitiere, wenn Reichtum ein Fluch ist, möge Gott mich damit schlagen und ich mich nie mehr davon erholen. Ende des Zitats. Die letztgenannten Prüfungen können sogar noch beängstigender, gefährlicher und schwieriger zu überwinden sein als die erstgenannten. Unsere Entwicklung und unsere Bewährung als Jünger hängen nicht von der Art unserer Prüfungen ab, sondern davon, wie wir sie bestehen. Präsident Eyring hat dazu gesagt, und ich zitiere ihn hier, die große Prüfung im Leben besteht also darin, ob wir inmitten der Stürme des Lebens auf Gottes Gebote hören und sie befolgen. Es geht nicht darum, Stürme zu ertragen, sondern darum, sich für das Richtige zu entscheiden, während sie wüten. Die Tragödie des Lebens besteht darin, in dieser Prüfung zu versagen und somit nicht würdig zu sein, in Herrlichkeit zu unserem himmlischen Zuhause zurückzukehren. Zitat Ende. Ich bin stolzer Großvater von 23 Enkeln. Es erstaunt mich immer wieder, wie sie ewige Wahrheiten begreifen, sogar schon in sehr jungen Jahren. Als ich mich auf diese Ansprache vorbereitete, bat ich sie, mir eine kurze Definition zu schicken, was es ihrer Meinung nach bedeutet, ein Jünger oder Nachfolger Jesu Christi zu sein. Der 8-jährige Benjamin schickte mir diese Antwort, die ich Ihnen vortragen möchte, obwohl alle ihre Antworten sehr gut waren. Hier das Zitat von Benjamin. Ein Jünger Jesu Christi zu sein, bedeutet ein Vorbild zu sein. Es bedeutet, ein Missionar zu sein, sich darauf vorzubereiten, auf Mission zu gehen. Es bedeutet, dass man anderen dient. Es bedeutet, dass man in den Heiligen Schriften liest und betet. Es bedeutet, dass man den Sabbat heilig hält. Es bedeutet, dass man auf den Heiligen Geist hört. Es bedeutet, dass man in die Kirche und in den Tempel geht. Zitat Ende. Ich stimme Benjamin zu. Was wir tun und zu wem wir werden. Darum geht es bei der Nachfolge Jesu. Wenn wir Gottes Gebote befolgen und unseren Mitmenschen dienen, werden wir bessere Jünger Jesu Christi. Wenn wir gehorsam sind und uns seinem Willen unterwerfen, ist der Heilige Geist unser Begleiter und wir empfinden den Frieden, die Freude und die Sicherheit, die das dritte Mitglied der Gottheit stets mit sich bringt. Diese Segnung erlangen wir auf keine andere Weise. Nur wenn wir uns letzten Endes gänzlich dem Willen des Heilands unterwerfen, hilft er uns, ihm ähnlicher zu werden. Wie ich schon sagte, so zu werden wie er und mit ihm eins zu sein, ist unser höchstes Ziel und letztlich genau das, was einen wahren Jünger ausmacht. Was es heißt, ein wahrer Jünger zu sein, habe ich im Colonia Juraris Tempel erlebt und auch auf den umliegenden Feldern, als Brüder und Schwestern im Glauben sich trotz schwerster Not erneut Gott und einander verpflichtet haben. Ich gebe Zeugnis, dass wir, wenn wir Gottes Gebote halten, unserem Nächsten dienen und unseren Willen dem Willen des Herrn unterwerfen, wahrhaftig seine wahren Jünger werden. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Ich bin in Rexburg in Idaho aufgewachsen. Ich hatte eine wunderbare Familie, Freunde, Lehrer und Führer, die mich geprägt und vieles gelehrt haben. Wir alle hatten schon besondere Erlebnisse, die uns tief bewegt oder alles für immer verändert haben. Ein solches Erlebnis hatte ich in meiner Jugend. Es hat mein Leben grundlegend geändert. Ich war in der Kirche immer aktiv gewesen und im aaronischen Priestertum aufgestiegen. Als ich ein Teenager war, forderte mein Lehrer, Bruder Jacobs, die Klasse auf, eine Karte zu schreiben, worüber wir beim Abendmahl nachgedacht hatten. Ich nahm meine Karte zur Hand und begann zu schreiben. Ganz oben auf der Liste stand ein Basketballspiel, das wir am Vorabend gewonnen hatten. Dann kam eine Verabredung nach dem Spiel und so ging es weiter. Ganz tief unten und ganz bestimmt nicht in fetten Buchstaben stand da der Name Jesus Christus. Jeden Sonntag füllten wir eine solche Karte aus. Für mich als jungen Träger des aaronischen Priestertums gewannen das Abendmahl und die Abendmahlsversammlung dadurch eine neue, größere geistige Bedeutung. Ich fieberte dem Sonntag entgegen und der Gelegenheit, vom Abendmahl zu nehmen, weil ich das Sühnopfer des Erlösers immer besser verstand und mich dadurch änderte. Noch heute kann ich jeden Sonntag, wenn ich vom Abendmahl nehme, meine Karte vor mir sehen und meine Liste durchgehen. Jetzt steht an allererster Stelle immer der Erlöser der Menschheit. Im Neuen Testament lesen wir, wie der Heiland und seine Apostel in einem Obergemach zusammenkamen, um das Paschamahl zu feiern. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus führte das heilige Abendmahl auch bei seinem Besuch bei den Nephiten ein. Mir ist jetzt klar, wie wichtig diese beiden Ereignisse waren. Präsident David O. McKay hat gesagt: Ich habe das Gefühl, ich solle herausstellen, was der Herr als die wichtigste Versammlung in der Kirche bezeichnet hat. Und das ist die Abendmahlsversammlung. Wenn wir uns ordentlich auf das Abendmahl vorbereiten, kann es unser Leben grundlegend ändern. Ich möchte Ihnen 5 Grundsätze ans Herz legen, die sich positiv auf unser Leben auswirken können, wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen. Der erste Grundsatz besagt, dass man beim Abendmahl dem Vater im Himmel gegenüber für das Sühnopfer seines Sohnes dankbar sein soll. Jemand hat einmal folgende Begebenheit erzählt, die sich beim Austeilen des Abendmahls zutrug. Das Abendmahl war für mich nie von großer Bedeutung bis zu dem Sonntag, als ich zum Diakon ordiniert wurde. An dem Nachmittag teilte ich zum ersten Mal das Abendmahl aus. Vor der Versammlung warnte mich einer der Diakone: Pass auf Bruder Schmidt auf, es kann sein, dass du ihn aufwecken musst. Das könnte auch bei Ihnen der Fall sein. Schließlich war es soweit. Ich durfte das Abendmahl mit austeilen. Mit den ersten 6 Reihen kam ich gut zurecht. Die Kinder und die Erwachsenen nahmen vom Brot ohne erkennbare Schwierigkeiten. Dann kam ich zur 7. Reihe, wo Bruder Schmidt immer saß. Doch zu meiner Überraschung schlief er nicht, sondern war hellwach. Anders als viele andere, denen ich das Brot gereicht hatte, nahm er, so schien mir, sehr nachdenklich und ehrfürchtig davon. Ein paar Minuten später ging ich mit dem Wasser wieder auf die 7. Reihe zu. Diesmal hatte mein Freund recht. Bruder Schmidt saß da mit gesenktem Kopf und seine sonst großen blauen Augen waren geschlossen. Er schlief offenbar tief und fest. Was konnte ich sagen oder machen? Einen Moment lang schaute ich auf seine faltige Stirn, die von jahrelanger Arbeit und Mühsal gezeichnet war. Er hatte sich als Jugendlicher der Kirche angeschlossen und in seinem kleinen Heimatort in Deutschland viel Verfolgung erleiden müssen. Ich hatte die Geschichte oft in der Zeugnisversammlung gehört. Schließlich entschloss ich mich, ihn leicht an der Schulter anzustupsen, in der Hoffnung, dies werde ihn aufwecken. Als ich meine Hand ausstreckte, hob er langsam den Kopf. Tränen liefen ihm die Wange hinab, und als ich ihm in die Augen blickte, sah ich Liebe und Freude. Ruhig hob er die Hand und nahm das Wasser. Obwohl ich damals erst 12 war, kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, was ich empfand, als ich diesen runzligen alten Mann vom Abendmahl nehmen sah. Ich wusste ohne jeden Zweifel, dass er beim Abendmahl etwas empfand, was ich noch nie empfunden hatte. Damals beschloss ich, dass ich dasselbe empfinden wollte. Bruder Schmidt hatte Verbindung mit dem Himmel. Und der Himmel hatte Verbindung mit ihm. Der zweite Grundsatz lautet, wir sollen uns daran erinnern, dass wir beim Abendmahl unsere Taufbündnisse erneuern. In den Heiligen Schriften lesen wir, dass wir dabei unter anderem versprechen, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden. Einer des anderen Last zu tragen, mit den Trauernden zu trauern, als Zeugen Gottes aufzutreten, mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist vorzutreten, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, mit der Entschlossenheit, ihm bis ans Ende zu dienen und seine Gebote zu halten und immer an ihn zu denken. Die Abendmahlsgebete sollen uns an diese Bündnisse erinnern. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, verpflichten wir uns aufs Neue, diese Bündnisse einzuhalten. Es wäre meines Erachtens dienlich, wenn wir uns die Abendmahlsgebete sowohl im Gedächtnis als auch im Herzen einprägen. Es wird uns helfen, uns auf die Erneuerung unserer Taufbündnisse zu besinnen. Ganz gleich, ob wir bei unserer Taufe 8 oder 80 Jahre alt waren, hoffe ich doch, dass wir den Tag und die Bündnisse, die wir geschlossen haben, niemals vergessen werden. Drittens können wir beim Abendmahl spüren, dass uns unsere Sünden vergeben werden. Wenn wir uns vor der Abendmahlsversammlung Zeit genommen haben, von unseren Sünden umzukehren, können wir uns nach der Abendmahlsversammlung vollkommen rein fühlen. Präsident Pecker hat gesagt, das Abendmahl stößt den Vorgang der Vergebung neu an. Jeden Sonntag ist das Austeilen des Abendmahls eine Zeremonie, bei der wir erneut Vergebung erlangen können. Jeden Sonntag vollziehen wir diese Reinigung, damit unser Geist zur rechten Zeit, wenn wir einmal sterben, rein ist. Wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, können wir uns so fühlen wie das Volk König Benjamins, von dem es heißt, sie wurden von Freude erfüllt und empfingen Vergebung für ihre Sünden und hatten Frieden im Gewissen. Der vierte Grundsatz besagt, dass wir in der Abendmahlsversammlung Inspiration empfangen können, wie wir unsere Probleme lösen können. Als ich Missionspräsident in Bolivien war, durften meine Frau und ich an einem Seminar für Missionspräsidenten mit Präsident Eyring teilnehmen. Bei dieser Versammlung erklärte er, es gebe drei bedeutende Möglichkeiten, sich so auf eine Versammlung vorzubereiten, dass man einen Nutzen daraus zieht. Wir sollen unsere Probleme mitbringen, demütig und lernwillig sein wie ein Kind und den Wunsch haben, Gottes Kindern zu helfen. Wenn wir demütig zur Abendmahlsversammlung kommen, können wir vom Himmel mit Eingebung bedacht werden, wie sich die Probleme des Alltags lösen lassen. Wir müssen aber vorbereitet und aufnahmebereit sein und dürfen uns nicht ablenken lassen. In den Heiligen Schriften heißt es, aber siehe, ich sage dir, du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten. Dann musst du mich fragen, ob es recht ist. Und wenn es recht ist, werde ich machen, dass dein Herz in dir brennt. Darum wirst du fühlen, dass es recht ist. Wir können wissen, was wir tun sollen, um unsere Probleme zu lösen. Der fünfte Grundsatz lautet, wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, können wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Als Jesus bei seinem Besuch bei den Nephiten das Abendmahl einführte, sagte er, wer dieses Brot isst, der isst von meinem Leib für seine Seele. Und wer von diesem Wein trinkt, der trinkt von meinem Blut für seine Seele. Und seine Seele wird nie hungern noch dürsten. sondern wird satt sein. Ihnen war verheißen worden, falls sie nach Rechtschaffenheit hungerten und dürsteten, würden sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Im Abendmahlsgebet wird uns auch verheißen, dass sein Geist immer mit uns sein wird, wenn wir nur unsere Bündnisse halten. Elder Melvin J. Ballard hat gesagt, ich bezeuge, dass während des Abendmahls ein Geist herrscht, der uns die Seele von Kopf bis Fuß erwärmt. Man spürt, wie die Wunden des Geistes heilen und die Last leichter wird. Die Seele, die würdig ist und wirklich geistige Nahrung zu sich nehmen möchte, findet Trost und Freude. Wir werden gesegnet, wenn wir jede Woche vom Abendmahl nehmen und dabei für das Sühnopfer Jesu Christi dankbar sind, unsere Taufbündnisse erneuern, spüren, dass uns vergeben wird und vom Heiligen Geist Inspiration empfangen. Eine Abendmahlsversammlung ist immer dann gelungen, wenn das Abendmahl den Kern unseres Gottesdienstes bildet. Ich bin dankbar für das Sühnopfer Jesu Christi. Ich weiß, dass er lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine Botschaft befasst sich mit der Beziehung zwischen dem Erlangen des Zeugnisses, dass Jesus der Messias ist, und der Bekehrung zu ihm und seinem Evangelium. Üblicherweise behandeln wir die Themen Zeugnis und Bekehrung getrennt und unabhängig voneinander. Wir können jedoch wertvolle Einblicke und eine tiefere Überzeugung gewinnen, wenn wir diese beiden wichtigen Themen zusammen betrachten. Ich bete darum, dass der Heilige Geist einen jeden von uns belehren und erbauen möge. Wir erfahren einiges über Zeugnis und Bekehrung, wenn wir das Wirken des Apostels Petrus betrachten. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, stellte er seinen Jüngern die eindringliche Frage, für wen haltet ihr mich? Petrus erwiderte gerade heraus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus' Antwort und Jesu Erwiderung darauf machen deutlich, dass ein Zeugnis eine durch Offenbarung erlangte Erkenntnis geistiger Wahrheit ist. Ein Zeugnis ist eine Gabe von Gott, die alle seine Kinder empfangen können. Jeder, der aufrichtig nach Wahrheit sucht, kann ein Zeugnis erlangen, indem er den nötigen kleinen Teil Glauben an Jesus Christus ausübt, um mit dem Wort einen Versuch zu machen und die Kraft des Gotteswortes zu erproben, den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachzugeben und für Gott zu erwachen. Das Zeugnis bringt größere Verantwortung mit sich. Es verschafft allem Sinn und Zweck und gibt uns Gewissheit und Freude. Man erstrebt und erlangt ein Zeugnis von geistiger Wahrheit, indem man bittet, sucht und anklopft. Und zwar mit aufrichtigem Herzen, wirklichem Vorsatz und Glauben an den Erlöser. Elementarer Bestandteil eines Zeugnisses ist das Wissen, dass der Vater im Himmel lebt und uns liebt, dass Jesus Christus unser Erlöser ist und dass die Fülle des Evangeliums in diesen letzten Tagen auf der Erde wiederhergestellt wurde. Als der Erlöser seine Jünger beim Abschiedsmahl unterwies, sagte er zu Petrus, Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Es ist doch interessant, dieser große Apostel war mit dem Meister gewandelt, hatte mit ihm gesprochen, viele Wunder miterlebt und hatte ein festes Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu. Doch selbst Petrus brauchte weitere Weisung von Jesus im Hinblick auf die bekehrende und heiligende Macht des Heiligen Geistes und seine Pflicht, treu zu dienen. Das Wesentliche im Evangelium Jesu Christi bewirkt eine grundlegende und dauerhafte Veränderung unserer ureigenen Persönlichkeit, ermöglicht durch das Sühnopfer Jesu Christi. Wahre Bekehrung bedeutet, dass sich unsere Vorstellungen, unser Herz und unser Leben verändern. Wir erkennen den Willen Gottes an und bringen uns damit in Einklang. und wir fassen den festen Entschluss, ein Jünger Christi zu werden. Die Bekehrung vergrößert, vertieft und erweitert das Fundament, das durch unser Zeugnis gelegt wurde. Sie resultiert aus Offenbarung von Gott, verbunden mit Umkehr, Gehorsam und Eifer jedes Einzelnen. Jeder, der aufrichtig nach Wahrheit sucht, kann sich bekehren, indem er eine mächtige Herzenswandlung erlebt und geistig aus Gott geboren wird. Wenn wir die heiligen Handlungen und Bündnisse der Errettung und der Erhöhung achten, mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben und im Glauben bis ans Ende ausharren, werden wir eine neue Schöpfung Christi. Brüder und Schwestern, unsere Bekehrung ist unsere Gabe an Gott zum Dank für seine Gabe, nämlich das Zeugnis, das wir erhalten haben. Und wir geben sie aus Liebe und aus Treue ihm gegenüber. Das Buch Mormon enthält unzählige inspirierende Berichte von Bekehrungen. Amaleki, ein Abkömmling Jakobs, erklärte, ich möchte, dass ihr zu Christus kommt, der der Heilige Israels ist und an seiner Errettung und an der Macht seiner Erlösung teilhabt. Ja, kommt zu ihm und opfert ihm eure ganze Seele als Opfer. Durch die Macht des Heiligen Geistes zu wissen, dass Jesus der Messias ist, ist wichtig und notwendig. Doch aufrichtig zu ihm zu kommen und ihm unsere ganze Seele als Opfer darzubringen, erfordert weitaus mehr als nur Gewissheit. Bekehrung erfordert unser ganzes Herz, all unsere Macht, unseren ganzen Sinn und all unsere Kraft. König Benjamins Volk rief nach seiner Predigt aus, ja, wir glauben all den Worten, die du zu uns gesprochen hast, und wir wissen auch, dass sie gewiss und wahr sind, durch den Geist des Herrn, des Allmächtigen, der in uns oder in unserem Herzen eine mächtige Wandlung bewirkt hat, so dass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Sie nahmen das gesprochene Wort an, erlangten ein Zeugnis von dessen Wahrheit und übten Glauben an Christus aus, was zu einer mächtigen Herzenswandlung und zu dem festen Entschluss führte, bessere Menschen zu werden. Über die bekehrten Lamaniten im Buch Helaman heißt es, sie befänden sich auf dem Weg ihrer Pflicht und sie wandeln umsichtig vor Gott und sie sind darauf bedacht, seine Gebote und seine Satzungen und seine Richtersprüche zu halten. Und sie streben mit unermüdlichem Eifer danach, die übrigen ihrer Brüder zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Wie diese Beispiele deutlich machen, zeigt sich die Bekehrung vor allem darin, dass man eine mächtige Wandlung im Herzen erfährt, geneigt ist, stets Gutes zu tun, dem Weg der Pflicht folgt, umsichtig vor Gott wandelt, die Gebote hält und mit unermüdlichem Eifer dient. Offensichtlich hatten sich diese treuen Seelen aus ganzem Herzen dem Herrn und seinen Lehren verschrieben. Meist ist Bekehrung ein fortlaufender Prozess und kein einmaliges Ereignis infolge eines eindrucksvollen oder dramatischen Erlebnisses. Zeile um Zeile und Weisung um Weisung, allmählich und fast unmerklich, werden unsere Beweggründe, unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Taten in Einklang mit dem Willen Gottes gebracht. Sich zum Herrn zu bekehren, erfordert sowohl Ausdauer als auch Geduld. Samuel der Lamanit führte 5 grundlegende Elemente der Bekehrung zum Herrn an. Erstens, man glaubt an die Lehren und Prophezeiungen der heiligen Propheten, wie sie in den Schriften niedergeschrieben sind. Zweitens, man übt Glauben an den Herrn Jesus Christus. Drittens, man kehrt um. Viertens, man erfährt eine mächtige Wandlung des Herzens. Und fünftens, man wird fest und standhaft im Glauben. Das ist das Muster, das zur Bekehrung führt. Das Zeugnis ist der Beginn sowie die Voraussetzung einer fortlaufenden Bekehrung. Das Zeugnis ist der Ausgangspunkt, nicht das endgültige Ziel. Ein starkes Zeugnis bildet die Grundlage, auf der die Bekehrung aufbaut. Das Zeugnis allein genügt nicht und wird nicht genügen, um uns in dem Sturm der Finsternis und des Bösen in diesen letzten Tagen zu schützen. Das Zeugnis ist wichtig und notwendig, aber nicht ausreichend, um uns die geistige Kraft und den Schutz zu geben, den wir brauchen. Manche Mitglieder der Kirche, die ein Zeugnis gehabt haben, sind ins Wanken geraten und vom Glauben abgefallen. Ihre geistige Erkenntnis und ihre Entschlossenheit waren den Schwierigkeiten, denen sie begegneten, nicht gewachsen. Aus den missionarischen Anstrengungen der Söhne Mosias kann man eine wichtige Lektion über die Verbindung von Zeugnis und Bekehrung ziehen. Alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurden, wurden durch das Predigen Ammons und seiner Brüder gemäß dem Geist der Offenbarung und der Prophezeiung und der Macht Gottes, die in ihren Wundertaten wirkte. Ja, wie der Herr lebt, so fielen diejenigen Lamaniten, die ihrem Predigen glaubten und sich zum Herrn bekehrten, niemals ab. Denn sie wurden ein rechtschaffenes Volk. Sie legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder, sodass sie nicht mehr gegen Gott kämpften. Nun sind es diese, die sich zum Herrn bekehrten. Zwei wesentliche Elemente werden in diesen Versen beschrieben. Erstens die Erkenntnis der Wahrheit, was man als ein Zeugnis interpretieren kann. Und zweitens, sie bekehrten sich zum Herrn, worunter ich verstehe, dass man sich zum Erlöser und zu seinem Evangelium bekehrt. Somit führte also die machtvolle Verbindung von beidem, nämlich Zeugnis und Bekehrung zum Herrn, zu Festigkeit und Standhaftigkeit und bot geistig Schutz. Sie fielen niemals ab und legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder. Sie kämpften nicht mehr gegen Gott. Liebgewordene Waffen der Auflehnung wie Selbstsucht, Stolz und Ungehorsam abzulegen, erfordert mehr als nur Glaube und Gewissheit. Überzeugung, Demut, Umkehr und Fügsamkeit gehen der Aufgabe unserer Waffen der Auflehnung voraus. Besitzen wir noch immer Waffen der Auflehnung, die uns davon abhalten, uns zum Herrn zu bekehren? Falls dem so ist, müssen wir jetzt umkehren. Beachten Sie, dass die Lamaniten sich nicht zu den Missionaren bekehrten, die ihnen gepredigt hatten, und auch nicht zu den hervorragenden Programmen der Kirche. Sie bekehrten sich nicht zur Persönlichkeit ihrer Führer oder dazu, ein kulturelles Erbe oder die Traditionen ihrer Väter zu bewahren. Sie bekehrten sich zum Herrn, zu ihm als Erlöser und Sohn Gottes und zu seiner Lehre, und sie fielen niemals ab. Ein Zeugnis ist die geistige Erkenntnis der Wahrheit, die durch die Macht des Heiligen Geistes erlangt wird. Fortdauernde Bekehrung bedeutet beständige Treue gegenüber der offenbarten Wahrheit, die man empfangen hat, mit einem willigen Herzen und aus rechtschaffenen Beweggründen. Zu wissen, dass das Evangelium wahr ist, ist der Kern eines Zeugnisses. Dem Evangelium stets treu zu sein, ist der Kern der Bekehrung. Wir sollen wissen, dass das Evangelium wahr ist, und wir sollen dem Evangelium wahrhaft treu sein. Nun möchte ich eine von vielen möglichen Auslegungen des Gleichnisses von den 10 Jungfrauen anführen, um die Beziehung zwischen dem Zeugnis und der Bekehrung hervorzuheben. 10 Jungfrauen, 5 von ihnen klug und 5 von ihnen töricht, nahmen ihre Lampen und gingen dem Bräutigam entgegen. Betrachten Sie bitte die Lampen der Jungfrauen als Symbol für das Zeugnis. Die törichten Jungfrauen nahmen ihre Lampen, also ihr Zeugnis, mit, aber kein Öl. Betrachten Sie das Öl als Symbol für Bekehrung. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen des Zeugnisses noch Öl der Bekehrung in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen des Zeugnisses zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, nämlich vom Öl der Bekehrung, sonst gehen unsere Lampen des Zeugnisses, das schwach geworden ist, aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch, geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Waren die 5 klugen Jungfrauen egoistisch und wollten nichts abgeben? Oder wiesen sie zu Recht darauf hin, dass man das Öl der Bekehrung nicht borgen kann? Kann man die geistige Kraft, die beständiger Gehorsam gegenüber den Geboten hervorbringt, an jemanden weitergeben, Kann man die Erkenntnis, die man durch eifriges Schriftstudium und Nachsinnen erlangt hat, an jemanden abtreten, der sie dringend braucht? Kann der Friede, den das Evangelium einem treuen Mitglied der Kirche schenkt, auf jemanden übertragen werden, der Widrigkeiten oder schwierige Probleme durchlebt? Die Antwort auf alle diese Fragen lautet natürlich nein. Wie die klugen Jungfrauen zutreffend betont haben, muss jeder selbst kaufen, was er braucht. Diese inspirierten Frauen beschrieben keinen Geschäftsvorgang, vielmehr bekräftigten sie, dass jeder selbst dafür sorgen muss, dass das Licht seines Zeugnisses weiterbrennt und er einen ausreichenden Vorrat an Öl der Bekehrung erlangt. Dieses kostbare Öl wird tropfenweise gesammelt, Zeile um Zeile und Weisung um Weisung, mit Geduld und Ausdauer. Es gibt keine Abkürzung. Eine rasche Vorbereitung in letzter Minute ist nicht möglich. Darum seid treu, betet immer und habt eure Lampen bereitet und brennend und Öl bei euch, damit ihr bereit seid, wenn der Bräutigam kommt. Ich verheiße, wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und uns zum Herrn bekehren, werden wir fest und standhaft bleiben und niemals abfallen. Bereitwillig werden wir unsere Waffen der Auflehnung ablegen. Zu unserem Wohle wird unsere Lampe des Zeugnisses hell erstrahlen und unser Vorrat an Öl der Bekehrung wird nicht versiegen. Und wenn sich jeder von uns noch vollständiger bekehrt, werden wir unsere Familien und unsere Weggefährten stärken. Dass dies wahr ist, bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
At the conclusion of the conference, am Ende dieser Konferenz danken wir von Herzen allen, die bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Wir danken den Sprechern und denen, die erbauende Musik dazu beigesteuert haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied »Gott sei mit euch«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Larry W. Gibbons, der ebenfalls gestern aus seinem Amt als 70er entlassen wurde. Die Konferenz wird dann für 6 Monate vertagt.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, wir kommen nun zum Ende einer weiteren inspirierenden Generalkonferenz. Ich wurde geistig genährt und erbaut, und ich weiß, dass auch Sie den besonderen Geist dieser Konferenz gespürt haben. Wir danken von ganzem Herzen allen, die auf irgendeine Weise mitgewirkt haben. Uns wurden die Wahrheiten des Evangeliums auf wunderbare Weise erläutert und erneut ans Herz gelegt. Wenn wir die Botschaften der vergangenen beiden Tage verinnerlichen und anwenden, werden wir gesegnet. Wie immer werden die Konferenzansprachen in der nächsten Ausgabe des Ensigns und des Liahonas abgedruckt. Ich fordere Sie auf, die Ansprachen erneut zu lesen und über die Botschaften darin nachzudenken. Ich habe festgestellt, dass ich aus diesen inspirierten Predigten noch mehr herausholen kann, wenn ich mich ausgiebig mit ihnen befasse. Noch nie ist über die Generalkonferenz so ausgiebig Bericht erstattet worden, in allen Erdteilen und über die Meere hinweg bei allen Menschen auf der Welt. Obwohl viele von ihnen weit von uns entfernt sind, spüren wir ihren Geist. Sie liegen uns am Herzen und wir danken ihnen. Ihnen, den Brüdern, die bei dieser Konferenz entlassen wurden, möchte ich von Herzen und im Namen aller für die vielen Jahre danken, in denen sie hingebungsvoll gedient haben. Für unzählige Menschen war ihr Beitrag zum Werke des Herrn ein Segen. Brüder und Schwestern, vor kurzem bin ich erst 85 Jahre alt geworden und ich bin dem Herrn dankbar für jedes Lebensjahr, das er mir gewährt hat. Wenn ich an meine Erfahrung denke, danke ich ihm für seine vielen Segnungen. Ich habe bereits in meiner Ansprache heute Vormittag erwähnt, dass seine Hand mich in all meinem Bestreben geführt hat. Denn ich habe mich bemüht, ihm und auch Ihnen aufrichtig zu dienen. Das Amt des Präsidenten der Kirche ist sehr anstrengend. Ich bin zutiefst dankbar für meine beiden treuen Ratgeber, die mir zur Seite stehen und stets bereit und außerordentlich befähigt sind, die Arbeit, die der ersten Präsidentschaft zufällt, mitzutragen. Ich bin auch dankbar für die vortrefflichen Männer, die das Kollegium der 12 Apostel bilden. Sie sind unermüdlich in der Sache des Herrn zugange. Und die Mitglieder der 70er Kollegien stehen inspiriert zur Seite. Ich möchte auch Sie, meine Brüder und Schwestern, wo auch immer Sie sich befinden mögen, für all das loben, was Sie in Ihrer Gemeinde und Ihrem Zweig und Ihrem Pfahl oder Distrikt leisten. Wenn Sie bereitwillig die Berufungen erfüllen, die man Sie heranträgt, tragen Sie dazu bei, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Mögen wir übereinander wachen und in Zeiten der Not füreinander da sein. Kritisieren und urteilen wir nicht, sondern zeigen wir Toleranz und eifern wir damit dem liebevollen, gütigen Beispiel des Heilands nach. Dienen wir einander auf diese Weise bereitwillig. Mögen wir um Inspiration beten, damit wir erkennen, welche Hilfe unsere Mitmenschen benötigen, und schreiten wir dann zur Tat und helfen ihnen. Seien wir in unserem Leben guten Mutes. Wir leben in immer schwierigeren Zeiten, aber der Herr liebt uns und achtet auf uns. Er steht uns immer bei, wenn wir das Rechte tun. Er hilft uns in Zeiten der Not. Wir müssen Schwierigkeiten bewältigen, unerwartete Probleme, die wir uns gewiss nicht selbst aussuchen. Dagegen ist niemand von uns gefeit. Wir sind hier auf Erden, um dazu zu lernen und mehr so zu werden wie unser Vater. Und oft sind solche schwierigen Zeiten die lehrreichsten, so schmerzhaft die Lektionen auch sein mögen. Unser Leben kann sich jedoch mit Freude erfüllen, wenn wir die Lehren des Evangeliums Jesu Christi befolgen. Der Herr hat uns ermahnt, habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ende des Zitats. Dieses Wissen sollte uns mit großer Freude erfüllen. Er hat für uns gelebt und er ist für uns gestorben. Er hat den Preis für unsere Sünden gezahlt. Mögen wir seinem Beispiel nacheifern. Mögen wir ihm unseren tiefen Dank zeigen, indem wir sein Opfer annehmen und so leben, dass wir würdig sind, eines Tages zu ihm zurückzukehren und bei ihm zu leben. Wie ich schon bei früheren Konferenzen, möchte ich Ihnen erneut danken, dass Sie mich in Ihre Gebete einschließen. Ich brauche diese Gebete und ich kann sie spüren. Als Generalautoritäten denken wir stets auch an Sie und beten darum, dass der Vater im Himmel Sie reichlich segnet. Nun, meine lieben Brüder und Schwestern, vertagen wir die Konferenz um 6 Monate. Gott sei mit Ihnen, bis wir uns dann wiedersehen. Im Namen unseres Erretters und Erlösers, ja, im Namen Jesu Christi, des Herrn. Amen.
Our dear Heavenly Father,
lieber Vater im Himmel, wir danken dir zutiefst für diese wunderbare Generalkonferenz, für die Wahrheiten, die wir gehört haben, für die wunderbare Musik, für die Gefühle, die wir im Herzen hatten und die Freude, die wir empfunden haben. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums und die Wiederherstellung der Kirche und für unseren Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Wir bitten dich, segne ihn auch weiterhin, stärke ihn und seine Ratgeber und das Kollegium der Zwölf und all diejenigen, die mit ihnen dienen. Wir sind dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du unser Vater bist und unsere Gebete erhörst. Wir sind dankbar für deinen Sohn, seine Liebe zu ihm und was er für uns geopfert hat. Hilf uns, dass wir ihm folgen und an ihn denken, dass wir an diese Konferenz denken. Darum bitten wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.